Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Mo,
Moritz
und Thomas.
Wir sind in einem Schloss.
Naja,
also eine Burg?
Ein Gut.
Ein Gut, okay.
Aber wahrscheinlich heißt es Schloss, ne? Also Wasser ist ja eigentlich quasi ein Wasserschloss. Auf jeden Fall ein Wassergraben drumherum.
Ja, ohne also Wasser halt.
Der leer ist.
Mit aber so noch. Der ist ja wieder fast instand gesetzt.
Das ist,
ich glaube, jetzt muss noch mal ganz viel regnen.
Das ist so krasse Hochstapelei, was der Janik gerade betreibt, weil wir hier gerade, ich darf so indiskret sein, wir haben unsere Mikrofone auf so einem Bett aufgebaut. Mich guckt gerade so ein überdimensionierter Teddybär an. Und
er meint nicht mich.
Nein.
Es sieht auf jeden Fall hier jetzt nicht nach einem Schloss aus, nein. Aber insgesamt befinden wir uns gerade auf einem Rittergut. Und dieses Rittergut ist in der Nähe von Hannover und es ist riesig groß und hat neben einem unfassbar großen und tollen und wunderbaren Park auch sehr viele Gebäude zu bieten. Eine alte Mühle, eben dieses Wasserschloss, mehrere Scheunen, eine riesige alte Villa, noch ganz viele andere Gebäude und Werkstätten und Sachen. Und wir sitzen in einem kleinen Schlafzimmer ums Bett rum.
Das ist aber beheizt, insofern sehr angenehm.
Ja, ich habe, also weil der Raum, in dem ich spiele, zusammen mit dem Moritz und der Johanna und dem Misha, der ist so ein bisschen beheizt und man ist auch viel draußen und ich schwitze gerade so sehr. Ich habe meine dickste warme Unterhose an, drei Paar Socken, irgendwie, ich glaube, vier T-Shirts und ein Hemd und können wir das Fenster aufmachen oder so?
Dieses, ich spiele da, das müssen wir gleich noch erklären, was du da spielst ja. Und warum wir überhaupt hier sind. Aber auf jeden Fall ist es natürlich toll, mal wieder so ein besonderer Ort, an dem wir den Podcast aufnehmen. Und auch sowieso ein wunderbarer Ort, dieses ganze Rittergut mit einem wunderbaren...
Wir können ja sagen, wo es ist, ne? Oder ja, wie es heißt.
In Bennigsen ist das. Und mit dem Manuel, dem das alles gehört und der war ein toller Mensch ist und sich freut, uns hier zu haben und wir freuen uns da, bei ihm zu Gast zu sein.
Ja, ist richtig krass, dass wir das hier alles machen können, weil wir sind halt auch gleichzeitig auf einer Baustelle. Dieses Schloss oder Gut wird ja gerade restauriert und renoviert und das.
Gerade ist gut, ne, so seit 7 Jahren. Oder?
Ja, aber ja. Das wird auch noch ein Weilchen dauern.
Ja, genau, es ist ein Riesenprozess und es ist irgendwie cool, hier so immer mal wieder in unterschiedlichen Zeiträumen zu sein und zu sehen, was jetzt alles gerade neu gemacht wurde und wird und so. Also, es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand. Aber man kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie es am Ende aussieht.
Vor allem ist es ja ein bisschen Commitment, so eine Bande Orchester Leutzis in seine Privatgemächer da einziehen zu lassen und die irgendwelche Bauten in den ganzen Scheunen und im Park und so machen zu lassen.
Ja. Der Mo verrät schon.
Ich sehe
den Blick so von Thomas, der so ein bisschen guckt, als würde ihm gerade so...
Nee, ich finde das... Ja. Nee, gar nicht. Ja, ich finde es irgendwie lustig, wenn man das jetzt hier so hört und man weiß gar nicht so richtig, wovon wir eigentlich sprechen.
Wir reden so richtig krass um den heißen Brei rum. Ich würde auch sagen, wir wechseln das Thema, weil ich wollte was erzählen.
Cliffhanger.
Ja, ich hab nämlich wieder Musik gehört und ich weiß gar nicht, wir haben da bestimmt schon mal drüber geredet, aber ich wollte nochmal einfach nur sagen, mir ist aufgefallen, ich habe auf Norderney im Strandkorb, also es ist schon das zweite Mal, dass ich davon erzähle, wie ich im Strandkorb Musik gehört habe, funktioniert extrem gut, also Empfehlung, geht raus an alle, hört mal, geht mal nachts an den Strand und setzt euch in einen Strandkorb und hört Musik und da ist mir aufgefallen, was einfach für eine grandios geniale Aufnahme des Woodworks vom Danish String Quartet ist. Es ist einfach für mich so eigentlich eine fast quasi perfekte Aufnahme. Ich habe die ja 1000 Mal gespielt und das ist so humbling, das zu hören, weil man, ich glaube, ich könnte mein halbes Leben darauf verwenden, so zu spielen, wie die das spielen oder wie sie das in dieser Aufnahme vor allem spielen. Ich weiß nicht, find das, für mich ist das auf einer Stufe wie meine absolute Lieblingsaufnahme aller Zeiten von Schubert, die Winterreise von Prigardien. Seitdem ich das nochmal gehört habe, Danish String Quartet Woodworks, für mich ist einfach so krass.
Ich liebe diese Aufnahme auch. Die haben jetzt, also nicht so vor nicht allzu langer Zeit, glaube auch 2024 die Nachfolgeplatte aufgenommen. Und es ist genau 10 Jahre, ich habe geguckt, 10 Jahre nach Woodworks aufgenommen. Also 2014 Woodworks und dann 2024 die neue. Mir ist leider gerade nicht bewusst, kommt auf jeden Fall irgendwie in die Kommentare oder so, wie die genau heißt. Aber die ist auch sehr zu empfehlen. Aber du hast absolut recht, ich habe ja ziemlich viel Zeit auch in Schweden und also Skandinavien irgendwie so verbracht, immer mal wieder, und mich auch mit der Volksmusik da beschäftigt. Und also so smooth und so natürlich und unprätentiös und trotzdem so kunstvoll, wie das Danish String Quartet macht, das wirklich, machen das sehr wenig Leute.
Ja, es ist so easy einfach. Es klingt so ganz, ganz, ganz einfach. Und das ist es einfach, das ist es gar nicht.
Mhm. Und sag mal, Mo, du bist ja jetzt hier der einzige Nichtstreicher in unserer Runde. Was gibt's so für tolle Sachen, die man so mit so am Percussion so erleben kann?
Ja, was wäre für dich die Aufnahme?
Boah, schwierige Frage.
Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes hinaus, aber
Percussion-Musik, weiß ich nicht. Ist, finde ich, was für live. Es ist halt oft nicht so humbling, sondern es lebt halt doch vom Effekt. Es lebt von der ganzen Breite, der Vielfalt und auch irgendwie von der Energie. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, das transportiert sich einfach live. Das ist irgendwie was für einen Konzertsaal. Es gibt natürlich interessante Projekte, die irgendwie in interessante Richtungen gehen und so. Aber das ist nicht mein Favorite, würde ich sagen. Ja.
Und ich grätsch auch mal wieder rein. Du kannst ja eigentlich sehr viel, zumindest zu dieser Live-Situation, sagen, weil du... Ich glaube, du hast es noch nicht erzählt, zumindest im Podcast, so krass beteiligt warst bei dem Überschlag-Festival, was jetzt diesen Sommer oder diesen Sommer schon in Hannover wieder stattgefunden hat.
Ja, da kann ich natürlich ganz kurz was zu erzählen. Ende August in Hannover internationales Schlagzeug- und Percussion-Festival stattgefunden. Großes Ding, natürlich ist Schlagzeug und die Schlagzeugkunst und Musik eine große Nische, aber ich würde sagen, wir haben die dicksten Fische aus dem Teich alle irgendwie rangeschafft. Hatten ziemlich viele coole Gruppen da aus den USA und so. Evelyn Glennie und auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so geadelte und dann doch jetzt selten zu Gesicht bekommende Menschen irgendwie nochmal verpflichten können und so. Sehr cool. Ich habe da als Head of Production, nennt sich das, gearbeitet. Also ich habe vor allem dafür gesorgt, dass diese ganzen Instrumente, die wir da aus verschiedensten Ländern Europas irgendwie rangekarrt haben, alle da standen, dass irgendwie 40 Schlagzeuge auf dem Opernplatz versorgt waren mit Instrumenten, Metallschrott, Clicktracks. Es waren wahnsinnig aufwendige Produktionen dabei mit Videos, Screens, Neukompositionen und total buntes, cooles, vielfältiges Ding. 2026 wieder, kann man mal auschecken, Überschlagfestival.
Und sag mal ganz kurz, was mich die ganze Zeit seitdem schon frage, hat Evelyn Glennie jetzt wirklich auf meiner Schamanentrommel gespielt?
Evelyn Glennie hat leider nicht auf deiner Schamanentrommel. Aber das liegt, also Evelyn Glennie hat auf sehr wenig Sachen, Evelyn Glennie hatte einen sehr ausgefeilten Tech Rider, auf der sehr spezielle Instrumente standen, die wir dann wirklich auch echt aus vielen Ecken Deutschlands teilweise zusammenbestellt haben. Und dann kam sie halt so an und war dann so, das ist ja nett. Ach nee, ich glaube, das benutze ich nicht. Wir haben uns alle nur so ein bisschen auf die Zähne gebissen, weil das einfach total aufwendig war. Und am Schluss hat sie dann ganz andere Sachen benutzt im Konzert. Das ist das sind dann manchmal so die Sachen, die sich dann so eine Damn Evelyn Glennie dann auch so rausnehmen kann. Ja.
Und von diesen ganzen Acts, die da waren, jetzt nochmal zur Frage von Thomas zurück. Also gibt's da so irgendwelche Aufnahmen oder irgendwelche Sachen, die du unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie vielleicht besonders empfehlen kannst? Also ein Act haben wir jetzt viel von gehört.
Genau, also was ich vielleicht ganz konkret empfehlen kann, weil man das auch konkret nachhören kann, es gibt zwei Konzertmitschnitte, die in der ARD-Mediathek veröffentlicht sind von Vivi Vassileva und von Third Coast Percussion. Das ist ein Quartett aus den USA, die bei uns gespielt haben und die spielen sehr coole, groovige, abwechslungsreiche Minimal Music. Ich glaube, das kann man sich sehr gut irgendwie im Radio auf einem Kopfhörer anhören und hat da irgendwie einen coolen Eindruck von der Vielfalt, die so Schlagzeugmusik haben kann. Ja, genau.
Und jetzt die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Mo, hast du in letzter Zeit irgendein cooles Percussion-Instrument gespielt?
Ja, total. Ich habe kommt jetzt halt ganz überraschend. Es gibt ja immer wieder Instrumente, die bei uns landen, die zweckentfremdet werden, die vielleicht gar keine Instrumente sind. Manchmal ist das Metallschrott, davon habe ich gerade schon erzählt. Und in diesem Fall habe ich jetzt gerade in Göttingen ein Konzert für Electric Cello, also verstärktes Amplified Cello und Orchester gespielt von Matthew Heinzen, so einem australischen Komponisten. Und da hatte ich unter anderem in meinem Setup eine Nähmaschine stehen. Genau, und es gab ein fettes, einen fetten Solo-Moment, Nähmaschine mit Electric Cello und ich, ja, hab da mit Inbrunst auf jeden Fall aufs Pedal getreten.
Aber bei der Nähmaschine, du drückst aufs Pedal, dann sie anrattert und dann.
Geht an und aus. Also es gibt on und off und man kann die Lautstärke nicht irgendwie besonders spezifizieren. Genau. Und am Schluss war es zu leise und das wurde noch abgenommen. Also es,
aber kann man nicht bei einer Nähmaschine auch so verschiedene, jetzt oute ich mich als Nicht-Nähmaschinen-Experte, aber kann man nicht auch so verschiedene Näharten einstellen, die dann verschieden klingen?
Also das Fabrikat, das ich da hatte, war ein Original-DDR-Teil, was 60 Jahre alt war, mit so einem richtig heftigen Keilriemen. Das hat auch richtig gerattert, aber ich glaube, die hatte auf jeden Fall diese ganzen feinen Spezifikationen nicht.
Okay. Und der Nähmaschinen-Part, also wie war der? Musstest du, also gab es so einen Moment, hast du aufs Pedal gedrückt und dann zwei Minuten später hast du losgelassen? Oder
ja,
war das
genau
ausgeklügelter?
Kein Rhythmus, nee, es gab keinen Rhythmus, gab nur irgendwann musste ich treten und dann bin ich so am Schluss so alleine übrig geblieben und hatte halt dann so einen Dirigenten vor mir, der so total energisch auf mich gezeigt hat und ich war die ganze Zeit immer so, was will er von mir?
Vor allem, man sieht ja gar nicht,
lauter,
dass
man lauter.
Es ist eine oder total schneller. Passive Aktion. Ich mache so eine kleine Bewegung mit meinem Fuß, das sieht im Publikum auch niemand. Ich habe dann versucht, irgendwie actionreich und irgendwie
zu gucken.
Total engagiert zu gucken, aber mehr ging nicht. Ja.
Ach schön, die Percussionisten.
Mhm. Ja, womit man so alles Geld verdient. Oh, ich hatte auch so einen Moment. Also jedes Mal, wenn wir, vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück zum Dark Ride, weswegen wir hier in Bennigsen sind, stehen wir draußen und warten auf das Publikum und haben so silberne Kutten an. Viel kann man vielleicht schon mal verraten. Und dann habe ich wieder so einen Treppenhaus-Moment, wo ich halt eben draußen meiner silbernen Kutte stehe und schaue so auf meine Kollegen und Kolleginnen, auch alle in ihren silbernen Kutten und denke mir so, ja, damit verdiene ich Geld und friere.
Janik hat gerade schon gesagt, warum wir hier sind, wegen Dark Ride. Dark Ride machen wir alle 2 Jahre und Dark Ride ist auf jeden Fall, obwohl wir auch sonst sehr aufwendige Sachen machen, nochmal eine ganze Stufe aufwendiger als alles andere. Also ich persönlich bin jetzt seit, glaube ich, fast 3 Wochen so gut wie jeden Tag hier und habe 2 Wochen lang mit ganz vielen anderen Menschen hier gebaut und geschraubt und entwickelt und Sachen geschleppt und überlegt und konzipiert und letzten Donnerstag war die Premiere an Halloween am 31. Oktober und seitdem haben wir jetzt schon ganz schön viele Shows gespielt. Heute Abend geht's gleich weiter. Und jetzt noch das ganze Wochenende. Und dann werden am Schluss 1500 Leute hier auf dieses Rittergut rausgefahren sein, um sich das anzugucken. Und es ist schon eine große Show gewesen.
Und ich glaube, was man erzählen muss, ist, dass das Publikum ja nicht in einen Konzertsaal geht oder nicht sitzt an einem Ort, sondern halt von verschiedensten Konzertorten, kleinen Scheunen und versteckten Gebäuden und so weiter hin und her pilgert, so, ne? Und das ist das, was gebaut wird die ganze Zeit.
Und pilgern ist ein gutes Stichwort, weil Janik hat gerade schon angesprochen, wir sind in Kutten unterwegs und diese Kutten tragen nicht nur wir, sondern trägt auch das Publikum. Also die Idee kann Thomas eigentlich natürlich viel besser und noch inhaltlich umfassender was zu sagen, aber ist das auch das Publikum Teil eines geheimen Ordens wird, der sich in diesen Mauern dieses wunderbaren Ritterguts für 400 Jahre eingeschlossen hat und jetzt durch das Publikum sozusagen wieder Kontakt sucht zur Außenwelt und vielleicht auch diesen Kontakt braucht.
Ja, im Hintergrund steht natürlich, wie bei uns ganz oft, der Gedanke, dass es für das Erlebnis natürlich wunderbar ist, wenn man sich gesehen fühlt im Publikum, wenn man das Gefühl hat, ich bin ein Teil des Ganzen und ich darf nicht nur irgendwo daneben stehen und mir das angucken. Und das beginnt hier eben schon vor den Hoftouren, indem man quasi erklärt, in diesen Orden einzutreten für diesen Abend und diese Kutte bekommt und seinen Ordensausweis mit seiner persönlichen Reihenfolge. Und dann öffnet sich irgendwann dieses Tor und es ist schon eine sehr tolle Szenerie, die sich dann so dem Auge der Menschen, die dann so langsam da reinströmen, dann bietet, wie wir alle schon auf diesem Hofgut wie dieser Orden da schon da ist und diese ganzen neuen Ordensmitglieder begrüßen und wie wir
in Nebel gehüllt.
Ja, und wie wir die erstmal abhören und irgendwie Kontakt aufnehmen. Das ist schon auch ein bisschen gespenstisch, glaube ich. Soll es ja auch sein. Soll auch so ein bisschen unheimlich sein. Das ist ja bei den letzten Ausgaben von Dark Ride auch schon immer noch stärker im Fokus gewesen. Ja, und dann haben alle ihre eigenen Stufen der Transformation, die sie nacheinander ablaufen und diese Orte, genau wie Moos gerade schon gesagt hat, die sie dann besuchen, sind alle, und das finde ich eigentlich das Tollste an diesem Konzept, die sind halt alle ganz krass so inszeniert, dass diese Musik genau an diesem Ort auf diese Art am intensivsten so wahrgenommen werden kann. Also sei es, dass man wie in so einen wie so eine Gebärmutter reingeht und sich dann da so hinlegen kann und da drin dann Streichquartett hört oder dass man in so einer riesigen Scheune steht und irgendwie fast schon apokalyptisch überall irgendwelche Gongs anfangen zu schlagen und man da drin das Ganze aber auch eigentlich auslöst, indem alle sich in den Kreis stellen und sich die Hand geben und dann da irgendwie sehr tolle Musik kommt oder auch in der Kirche, die wir auch mit bespielen, mit einem wunderbaren Stück, das ist übrigens auch eine sehr schöne Anekdote, denn ich habe für diese Kirche noch nach einem besonderen Stück gesucht. Wir haben ja eine ganz klare Besetzung in diesem Orchester und wir wollten alle besetzen und dann muss man ja überlegen, welche Kammermusikgruppen kann man dann so zusammenstellen. Und eine an sich, finde ich, musikalisch total sinnvolle Besetzung ist halt Geige, Akkordeon und Kontrabass. Musikalisch sinnvoll, allerdings gibt es dafür eigentlich keine Musik. Niemand hat dafür geschrieben. Und irgendwann mal kam mein Mitbewohner in die Küche und hat mir erzählt, dass seine Mutter in England ein Stück im Radio gehört habe, das sie total schön finden würde. Und er hat mir das vorgespielt und ich dachte, hey, das ist doch Geige und Akkordeon und Cello. Und das ist auch noch richtig schön. Und vielleicht könnte man das sogar mit Kontrabass besetzen. Und da habe ich genauer hingehört und dachte, okay, das ist ja wirklich tatsächlich auch noch mit Kontrabass, also genau die Besetzung. Wunderschönes Stück, finde ich, von Dobrinka Tabakova, einer bulgarisch-englischen Komponistin. Genau, und das hat auch seinen sehr besonderen Ort hier in der Kirche gefunden.
Ich finde, die Kirche ist für mich einer der tollsten Orte. Ist richtig toll, auch richtig schön inszeniert. Charlotte, unsere Geigerin, ist da wie ein Engel. Vor dem Altar steht sie dann dazu, zwei große weiße Flügel, aber es sind so lange Stoffbahnen, die halt bis zur Decke von der Kirche hochgehen und am Ende fällt sie in den Abgrund. Nein, also sie fällt in sich zusammen und stirbt, oder? Ist es so?
Ja, man weiß es nicht so genau. Hier bei diesem Orden wird ja in ganz unterschiedlicher Art an Musik geforscht und deswegen, wie Mori das schon gesagt hat, brauchen wir auch das Publikum, weil die beitragen können, weil wir Klänge von denen bekommen können, neue Impulse bekommen können. In dieser Kirche, ja, also es geht auf jeden Fall um eine Art von Opferung. Wahrscheinlich opfert sie sich und vielleicht stirbt sie, vielleicht fährt sie aber auch in den Himmel auf oder es ist alles eins.
Ich finde Moosraum auch krass, ehrlich gesagt. Ja. Mal, das ist der mit den ganzen Gongs, Thomas schon ein bisschen angeschnitten.
Und das sind nicht nur Gongs, sondern so auch so Maschinen. Also
ja. Da sind Maschinen drin. Also Sem, unser Bassklarinettist, hat sich mal wieder selbst übertroffen. Der komponiert ja und konzipiert Sachen. Und dieser Raum ist voll von kleinen Blechen, Metallen, kleinen Woodblocks und kleinen Objekten, die halt alle mit so über Magnetismen sozusagen programmiert sind und Rhythmen machen, also Breakcore-Drum-Rhythmen, die er halt programmiert hat. Und er hat halt überall im Raum diese kleinen Objekte angebracht und die klingen halt überall und begleiten uns sozusagen, wenn wir spielen. Das ist mega aufwendig und ziemlich cool gemacht.
Was heißt Breakcore?
Naja, es ist so die Mucke. Ich weiß nicht, ich muss sie ihn fragen.
Wenn er kein sehr schnelle Rhythmen irgendwie.
Es ist einfach so ein bisschen Drum and Bass Jungle-artig, super schnell und frickelig, friemelig.
Frickelig. Ja.
Okay, Drum and Bass, damit kann ich was anfangen.
Ja, genau. Das ist das, was drumherum die ganze Zeit passiert. Das heißt, die Klänge kommen irgendwie von überall auch. Und genau, wir spielen dazu. Also er spielt Bass-Saxophon Und ich spiele so verschiedene Setups. Also ich habe auch so ein Setup mit ganz viel Metallschrott und irgendwelchen Alu-Pipes und Bremstrommeln und Autofedern und so. Und genau, spiel da drauf mit ihm und das ist irgendwie ein cooles Stück geworden. Und es ist irgendwie sehr, sehr stimmig, diese ganzen Metall-Sounds irgendwie so zusammen, ja.
Vor allem, dass die halt aus dem Raum kommen und man versteht nicht so genau, was da passiert. Und also das fand ich einfach richtig geil. Und die Mucke geht schon richtig ab.
Mucke geht ab. Ja. Das Gebäude ist irgendwie auch so ein bisschen am Leben, hat man das Gefühl, weil irgendwas zappelt um einen rum und macht so Geräusche. Also hat auch sowas, also für mich ein bisschen was fast Insektenhaftes, so dieses ganze Geraschel und Geklirre. Ja.
Es gibt auch noch einen Ort, den wir hier extra gebracht haben. Das ist so ein Dome, so ein aufblasbares, riesiges.
Wir nennen es das UFO.
Oder die Qualle. das habt ihr kennengelernt, als ihr mal in Salderatzen gespielt habt, ne? Beim
Dieter Grandparty.
Genau, während der kulturellen Landparty.
Haben wir gespielt übrigens.
Ach schön. Und irgendwie ein ganz toller Ort, den man auch irgendwie sehr schön beleuchten kann. Und in seiner endgültigen Form habt ihr ihn dann, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Der hat sich noch stark weiterentwickelt, aber es ist irgendwie auch total cool. Da drin spielt unser Holzbläser-Quintett und die spielen Stockhausen. Würde ich niemals programmieren, normalerweise dieses Stück auch nicht, aber da drin, weil diese Atmosphäre so krass ist, das kann man gar nicht erzählen. Also irgendwie, man kommt da rein und denkt, man ist irgendwie unter Wasser oder in einer ganz anderen Atmosphäre und alles ist ganz komisch. Und da drin finde ich dieses Stück richtig cool. Und das ist natürlich hier ein Ort, der gar nicht reinpasst, aber der einfach auch nochmal so ganz speziell ist. Und es gibt auch noch einen Ort, so ein ganz kleiner, das ist auch witzig, weil da passen nur 8 Leute rein, während an den anderen Orten deutlich mehr reingehen, was dazu geführt hat, dass die Besucherinnen und Besucherführung extrem kompliziert geworden ist, weil wir überlegen mussten, wie kriegen wir es hin, dass alle sich auf diese 5 Orte verteilen und dann sich auf andere 5 Orte verteilen, so dass aber niemand den gleichen Weg hat wie jemand anderes. Und an einem Ort können aber nur 8 und bei den anderen Orten viel mehr. Und ich musste einen Freund, einen Mathematiker fragen, der das irgendwie geschafft hat, uns so eine Tabelle dann da zu kreieren. Also niemand konnte das denken, das war einfach viel zu kompliziert, um das irgendwie hinzukriegen. Und dieser kleine Ort, das ist irgendwie wie so eine Forschungsstation, wo so an der alten Musik geforscht wird, so was für Klänge findet man da, wo hat man vielleicht früher noch Kontakt mit gehabt mit Klängen aus der Erde oder in der Welt, die man gar nicht mehr hören kann. Und wir wollten eigentlich mit klatnischen Platten arbeiten. Das kennen vielleicht manche. Das finde ich total faszinierend und habe da auch zum ersten Mal wirklich Kontakt mit gehabt. Also so Metallplatten, die, wenn man sie mit einer Frequenz anspielt, den Sand, der da drauf liegt, in so ganz wunderschöne und ganz krasse geometrische Figuren bringt, auch ganz unterschiedlich, je nachdem welche Frequenz. Wenn ihr das noch nicht kennt, guckt euch da mal Videos davon an, das gibt es bei YouTube ganz viele Videos mit den klatnischen Platten. Das hat am Ende nicht geklappt, weil es auch irgendwie kompliziert ist, da wirklich die richtigen Platten zu haben und wir haben dann andere Lösungen gefunden, was da drin passiert. Aber auch das war irgendwie so eine tolle Forschung, sich damit mal zu beschäftigen.
Ja, wir haben schon gesagt, dass das Publikum am Anfang getrennt wird. Ist noch nicht ganz klar geworden, ne? Also wir teilen das Publikum komplett auf. Manche halten sich auch dran, manche bleiben zusammen, aber theoretisch hat jeder und jede seinen eigenen Weg und erlebt 5 Stationen, oder? Also 5 von den 6 Stationen. Das heißt, man verpasst auch immer eine.
Die 6. ist eine gemeinsame.
Das ist doch verwirrend. Es gibt insgesamt 6 musikalische Stationen und man. Ja, habe ich es falsch gesagt?
Ja.
Ich bin verwirrt.
Es sind insgesamt 5 und alle erleben 4.
Alle erleben 4. Okay,
4 unterschiedliche und dann die 5. alle zusammen.
Pro Vorstellung. Ja, gut, ich habe es erst.
Guck mal, es ist so kompliziert.
Ich habe es erst 40 Mal gemacht.
Man spielt ja als Musiker, ne, den einen Satz oder das eine Stück an dem Abend dann 8 Mal insgesamt. Ne?
Ja, ich hab gerade ausgerechnet, wir sind jetzt bei 40. Also wir haben unseren Beethoven schon 40 Mal gespielt, Moritz.
Ja, das ist vielleicht also auch noch ein Wort zu diesem Beethoven. Irgendwie, weil also sowohl Jannik als auch ich, glaube ich, haben uns damit jetzt, also für mich ist es so vielleicht mein Lieblingsquartett von Beethoven und vielleicht mein Lieblingsquartett überhaupt.
Welches denn?
Das ist Opus 131, Cis-Moll. Und wir haben es auch schon als ganz egoistisch auf die Liste gesetzt für unser Lieblingsstück. Das ist ein siebensätziges Streichquartett, ganz ungewöhnlich. Das ist das letzte Streichquartett, was Beethoven überhaupt geschrieben hat, als er schon völlig vollkommen ertaubt war. Und wir spielen den ersten Satz daraus, der so fugenartig, also oder kanonisch eigentlich funktioniert. Das ist wie so eine sehr schöne Mischung aus so alten Formen, nämlich dieser Imitation, dass jeder spielt ein Thema und aus jedem Akkord, der dann neu dazukommt, aus jeder Stimme ergibt sich ein, also eigentlich auf jedem Schlag des Taktes ergibt sich ein neuer Akkord und es ist unfassbar kunstvoll gemacht und gleichzeitig eben nicht verkopft, sondern ganz emotional und eindringlich. Und das passt wahnsinnig gut zu diesem, ja, zu dieser Art Gebärmutter, in die Leute da eintreten.
Wir müssen einmal kurz erklären, was diese Gebärmutter ist. Das ist,
das, ist tatsächlich auch relativ stark von Misha, von unserem Cellisten, gekommen. Ich hatte nur den Gedanken, dass wir da so eine Liegelandschaft bauen. Das war auch irgendwie ein toller Prozess, so eine Liegelandschaft für 30 Menschen zu bauen, also auch zu überlegen, womit füllt man die, wie groß muss die sein, was spannen wir da drüber und so, haben wir alles gebaut. Und er meinte, er fände es toll, wenn das noch ein geschützterer Raum wäre. Und daraus ist dann quasi, ich weiß nicht, ich habe das früher gemacht und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das auch früher gemacht haben. Ich habe früher immer so mit so Tüchern mir so Höhlen gebaut in meinem Kinderzimmer. Hast du das auch gemacht?
Ja, klar, das Beste.
Ja, das
oder so aus so Kartons oder halt einfach so ein Fortbauen und so weiter.
Ja, genau. Mhm.
Wo man sich so richtig drin zurückziehen konnte. Ja. Und ich habe dann manchmal da einfach stundenlang nur Tag geträumt. So. Und so eine Art von Höhle, so eine Stofftuchhöhle haben wir quasi da drüber gebaut. Und da rein läuft man durch so einen Tunnel, in dem man sich so ein bisschen verliert. Und dann mündet der in diesem, ja, in dieser Zelthöhle. Und das soll natürlich auch einen an einen Ort bringen, dieser Tunnel, wo man sich ganz geborgen fühlt. Und der vielleicht geborgenste Weg, der geborgenste Ort und der Weg dahin ist natürlich dann vielleicht die Gebärmutter und der Weg dahin.
Ja, und in der Mitte diese Liegelandschaft, die ist ja vor allem auch toll. Da ist ja so eine große, weiß nicht, so wolkenförmige, rosane, runde, extrem gemütliche, riesige Blase, auf die man sich legen kann. So mit, weiß nicht, wie vielen Schichten an Decken, Schaumstoff und.
Und Schafsfell.
Schafswolle, ja. Also unfassbar gemütlich, genau. Da liegt das Publikum und hört dann diesen Beethoven-Satz.
Den wir aus vier Ecken, wie bei Dark Red üblich, auswendig spielen. Jetzt ist es nicht ganz im Dunkeln, so wie wir es sonst immer machen, aber ich glaube, es ist auch schön. Mein Mitbewohner war in einem der Konzerte und der fand, es war sein Lieblingsraum. Und der hat gesagt, also es war auch schön, da zu liegen und so quasi zu träumen, die Augen zu schließen, aber dann manchmal auch die wieder so ein bisschen zu öffnen und uns zuzuschauen, wie wir, also meistens sieht man ja dann nur einen Menschen, der über den Raum hinweg mit den anderen Kontakt hat. Und das ist irgendwie auch was, ja, ich glaube, was Tolles zu beobachten, da so dabei zu sein, ganz, ganz nah.
Also ich beobachte das Publikum auch beim Spielen immer. Und ich würde sagen, so vielleicht so 70% haben die Augen zu, vielleicht auch 80%. Und manche gucken dann auch. So, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber die meisten haben einfach nur die Augen zu. Würde ich, glaube ich, auch so machen.
Und ja, wir haben halt 150 Kutten dafür hergestellt. Unter anderem eine der Sachen, die wir gemacht haben, also man kann das wirklich gar nicht aufzählen. Es ist wirklich so ein unfassbar aufwendiges Projekt insgesamt. Und diese ganzen Kutten und das gesamte Setting, in das die Menschen da eintauchen, bewirken eben am Ende, dass alle das Gefühl haben, eben so, dass diese Grenzen zwischen Ausführenden und Publikum und wer bin ich, wer sind die, so ein bisschen aufgehoben werden. Und ganz am Ende gibt es dann eben den letzten Ort, nachdem alle schon verschiedene Stationen durchlaufen haben. Und dieser letzte Ort ist dann einfach in großer Konsequenz einer, in dem alle ganz gleich sind und alle in einem riesigen Kreis, also wirklich 150 Menschen dann in einem großen Kreis stehen, mit Kerzen davor. Sieht auch ganz toll aus. Das ist ja so eine riesige Scheune, die dann, also so ein Kerzenkreis in der Mitte ist. Und dann gestalten sie auch selbst den Abschluss sozusagen, ohne dass wir das maßgeblich steuern. Wir haben auch keine Instrumente dabei. Das Einzige, was passiert, ist, dass auf den Boden projiziert wird. Und es wird projiziert mehr oder weniger nur, dass sie Töne singen sollen oder aufeinander hören sollen und mutig einfach Klänge beitragen sollen. Und das ist schon, finde ich, total krass, dass das funktioniert und dass es auch wirklich ein ganz tolles Erlebnis ist dann da am Ende. Und es ist halt, es klingt auch jede Gruppe anders.
Ja,
auch so witzig, sehr. Weil es sind also wir wirklich völlig willkürlich zusammengestellte 120 Menschen plus wir. Und jedes Mal würde man sagen, wenn man das aufnimmt, klingt ganz anders.
Ich finde, wenn man da so steht, hat man manchmal, ich hatte manchmal so einen Moment, wo du so merkst, dieser Raum ist ja wirklich riesig, so in der hintersten Ecke da, da sind so vier, die so richtig gut singen können, weil dann merkst du halt so aus, dass so aus dieser Ecke halt so richtig, richtig viel kommt und das finde ich immer so krass. Also es hängt, glaube ich, wirklich davon ab, wenn du da mal, weiß ich nicht, so wenn da fünf gute ChorsängerInnen zusammenstehen, dann kommt da richtig
was
raus.
Das ist total richtig und also das ist das Attraktive, dass man so eine kleine Gruppe um sich herum sehr gut hört und mit denen dann auch so ein bisschen vielleicht noch mehr in Kontakt tritt als zu der riesigen Gruppe, die es ja in diesem Raum gibt. Und da entstehen dann immer Sachen und dann manchmal hält man inne und dann hört man irgendwie, ah ja, da hinten passiert das auch gerade, da sind irgendwie so sieben Leute oder so, die so ihren kleinen Akkord irgendwie so aufgebaut haben und dann übernimmt man vielleicht einen Ton davon und dann wandelt dieser Klang irgendwie so durch den Raum. Das ist also schon transformativ.
Also ich hatte gestern eine, die hat sich richtig frei gefühlt. Ja, ist dann witzig, wenn die plötzlich so richtig lostrellert und dann noch ein bisschen Glissando. Und,
ja. Oh, stimmt, wow. Ja, das war gestern zum allerersten Mal hat jemand dann einfach so
Ja, das ist cool, weil also das ist ja eine große, riesige Gruppenimprovisation und ja wirklich faszinierend, dass es auch klappt und ein tolles Erlebnis ist, aber an sich wäre ja tatsächlich noch viel mehr möglich, ne? Also es hat bis jetzt noch niemand angefangen, da Rhythmen reinzusingen oder andere Klänge. Und an sich wäre es möglich. Ich glaube auch anhand der Anweisungen, die wir geben, irgendwann kommt so die Anweisung, jetzt seid ihr ganz frei, gebt dem Klang, was in euch ist oder was ihr denkt, was da reinpassen würde. Aber da ist man dann noch irgendwie dann schon ein bisschen zurückhaltend.
So ein Metal-Shouter drin, der da so richtig losrührt, ja.
Ja.
Ja, klar, für die Derniere, Thomas, überlegen wir uns dann noch was.
Ja. Ja, vielleicht bringen wir mal ein bisschen Rhythmus rein. Aber ich meine, das, was natürlich da schon auch dazu beiträgt, dass es funktioniert, ist, dass wir da anderthalb Stunden lang die Ohren sehr stark geöffnet haben und alle, es wird ja auch nicht gesprochen auf dem Gelände, das haben wir noch gar nicht gesagt, also wird ab sobald das Tor aufgeht, ist absolutes Sprechverbot. Das finde ich auch so unglaublich toll, wie das funktioniert, dass 120 Menschen einfach ganz still sind und nicht sprechen. Und auch wenn sie da im Kreis stehen in der Konzertscheune am Schluss, 150 Menschen und es ist einfach komplett still. Das ist einfach wunderbar. Und deswegen, und darin entwickelt sich das. Und ich habe das Gefühl, auch deswegen funktioniert das, weil die Menschen eben nicht nur einfach irgendwas da reingrölen, sondern eben auch zuhören. Und das ist ja auch das Ziel des Ganzen, dass man das beides versteht. Ich kann was dazugeben, aber ich muss auch hören.
Es gibt aber trotzdem immer die eine Gruppe mit zwei Frauen, die ein Glühwein zu viel hatten und deshalb immer kichern oder sich irgendwie so ein bisschen rausspielen müssen.
Also das männliche Äquivalent gibt es natürlich dazu auch.
Oh ja, und das ist fast noch schlimmer. Ja, also wir kriegen es bei uns, also wenn ich bin da ja, also ich muss ja sagen, was ich an diesem Dark Ride am meisten liebe, ist halt diese Stille. Auch nicht zu reden, das finde ich ganz toll, weil ich habe, also meine Aufgabe ist ja, das wollte ich dich eh fragen, ob ihr zwischen den Sätzen, ob ihr dann was sagt miteinander oder sowas, weil meine Aufgabe ist es rauszugehen, an den Gong zu stehen und dann quasi das Signal zu geben, so unser Raum ist fertig, deswegen habe ich eigentlich gar nichts, außer halt, wenn wir den Beethoven spielen, gar nichts mit meinen Quartettkollegen zu tun und das bedeutet halt auch, dass ich halt diese zwei Stunden, die das geht, kein einziges Wort sage und ich liebe es so sehr und ich liebe es auch so sehr, wie Thomas schon gesagt hat, diese Stimmung auf dem Hof, wenn da 200 Leute auf diesem Hof sind oder 150 Leute und das so friedlich ist, weil keiner was sagt, das ist so magisch.
Auch im richtigen Leben häufiger einfach mal implementieren, wär gut, ne?
Also ja, aber ihr quatscht schon zwischen den Beethoven-Sätzen, oder?
Ich muss es leider zugeben, ja, tun wir.
Okay. Naja, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Wird bei euch gequatscht, Mo?
Nee, eigentlich gar nicht, weil ich als allererstes.
Stimmt, ihr seid ja nur zu zweit.
Wir sind nur zu zweit. Ich weiß nicht, ob Sam vielleicht mit sich selbst ein bisschen eine Runde quatscht, wenn ich weg bin.
Einer mit der Maschinen, kann ja so ein bisschen ein Duett noch.
Genau, das könnte sein. Nee, aber sonst ist es wirklich in Stille. Also auch dann sind ja dann schon 2 Stunden oder so, die man dann da hin und her läuft und so und in der Zeit gar nichts geredet. Nur immer wieder das Stück gespielt und sonst schweigen. Ja, ist cool. Coole Konzentrationsarbeit. Irgendwie ist cool. Ich weiß nicht, ich komme dann irgendwie auch aus so einem Modus von Reflektieren komplett raus. Also es ist nur noch so am Tun und irgendwie cool, ja.
Ich genieße es selbst, dann draußen an dieser Kälte zu stehen, am Gong. Unser Raum ist inzwischen, hat sich sehr gemacht, weil wir waren immer die Letzten.
Langsamsten am
Anfang. Ja, bei der Premiere hatten wir wirklich ganz, ganz großen Zeitstress und es hat überhaupt nicht funktioniert und ich war immer der Letzte am Gong, hatte ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich alle in der Kälte habe stehen lassen. Jetzt sind wir immer die Ersten, finde ich richtig gut. Und dann stehe ich dann da draußen, ist dann fast niemand und ich gucke in den Scheinwerfer, weil ich den Platz habe, wo man vom Scheinwerfer geblendet wird und mache nichts anderes. Und mir war noch nie langweilig. Das ist richtig, richtig toll.
Ich finde das auch schön. Ich bin ja großer Fan von Ritualen und Rituale können natürlich wie alles andere auch pervertiert werden. Und so ein Orden kann ja auch was ganz, ganz Schlimmes sein. Und einfach mal jetzt zu zeigen, sowohl, dass so ein Orden was ist, was gar nicht hierarchisch ist und genau das Gegenteil eigentlich auch will und eine große Gemeinschaft einfach schaffen will, die ganz offen ist und allen gegenüber neugierig und gleichzeitig es aber hinzukriegen, dass man auch Rituale schafft, die was ganz Schönes haben und es gibt eben mehrere von diesen Ritualen, unter anderem, dass eben aus jedem Raum, wenn er fertig ist, kommt eben eine Person, das haben wir ja gerade schon gesagt, eine von den Musikerinnen oder Musikern vor zu diesem riesigen Gong, der in der Mitte des gesamten Geländes steht. Und wenn einfach die letzte Person da ist, dass man einfach die Ruhe hat, da zu stehen, alle in ihren Kutten, sich die Hände zu geben, gemeinsam zu atmen und dann kommt der nächste Gong und dann gehen einfach alle zum nächsten Ort. Ich finde dieses, und das passiert ja nach jedem Mal, also 8-mal jeden Abend und ich finde das hat auch, das verströmt so eine große Ruhe und wie so ein großer Herzschlag, der so ganz langsam ist. Das mag ich irgendwie gerne, das fehlt mir auf jeden Fall auch so im täglichen Leben, in dem alles so total gestresst ist. Also deswegen ist ja, glaube ich, auch für viele Menschen so ein mal für ein Weilchen ins Kloster gehen oder sich zurückzuziehen irgendwohin, einfach mit so ganz klaren, festen Ritualen ja auch so was ganz stark Beruhigendes. Und wenn das eben auch noch Rituale sind und eine Umgebung, die neugierig und offen ist und frei und gar nicht dogmatisch, es geht uns um Musik und Hören, also es ist ja jetzt keine Ideologie dahinter. Ich finde, dann ist das irgendwas Wunderbares.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ne? Ich glaube, ich ergreife nochmal das Wort, um noch ein bisschen Werbung für unser Lieblingsstück für heute zu machen, den Beethoven. Ich habe ein bisschen was über den ersten Satz erzählt. Vielleicht noch ganz kurz diese 7 Sätze. Warum sind das überhaupt 7 Sätze? Weil es eigentlich keine abgeschlossenen Sätze sind, die sich voneinander ganz klar trennen, sondern im Grunde geht ein Satz immer in den anderen über. In der Musik sagen wir dazu Attacker, also im direkten Anschluss. Und das verhält sich wie eine große Variation über eine Idee. Es ist fast so eine philosophische Form. Und ich glaube, Yannick, du hast eine Aufnahme von Quartier Eben ausgesucht, die eine Live-Aufnahme ist. Also das ist wirklich im Konzert entstanden. Und das macht diese Aufnahme für mich auch nochmal irgendwie vielleicht noch ein bisschen besonderer, weil man diesen Moment spürt, in dem das wirklich entsteht und auch für ein Publikum entsteht. Und das passt aber auch zu diesem Stück, weil das ist ein Entstehen über 7 Sätze und am Ende spannt es einen Bogen, der vielleicht so auch das ganze Leben in gewisser Weise beschreibt.
Ich habe dieses Stück übrigens mal live vom Quartier Eben gehört und es war unfassbar, wie die es gespielt haben.
Ich ich kann nur den ersten Satz, weil wir halt in diesem Prozess waren, dieses Stück auszuwählen. Jetzt habe ich mir am Wochenende, am Sonntag hatte ich frei und saß auf meinem Balkon in der Sonne. Und auch Empfehlung, hört Musik auf dem Balkon in der Sonne. Hört mal sowieso, meine Empfehlung diese Woche ist einfach, hört mal wieder Musik. So, vor allem in der Musikerseite. Wir hören viel zu wenig Musik. Wir haben das ganze Quartett gehört und dieser, ich weiß gar nicht mehr, ist der 4. Satz, dieser ganz kurze, langsame Satz. Mhm. der hat mich so gecatcht, dass ich, mhm, ich musste ihn danach nochmal direkt zweimal hören, mhm, weil ich den so schön fand, für mich mit das Schönste, was Beethoven mir geschrieben hat.
Ja.
Also hört da unbedingt mal rein, Playlist findet ihr in den Shownotes und dann hören wir uns in einem Monat wieder. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Nehmen.